staatliches Eingreifen innerhalb der familiären Strukturen ist vor allen Dingen seit 2000 zu beobachten. Schaut man in die Geschichte, da galt die bürgerliche Kleinfamilie als das schützenswerte Gut, als das Private abgekoppelt vom Öffentlichen. Jetzt scheint es, dass der Staat erst noch durch Regulierungen diesen Ort herstellen muss. Diese Vorstellung beinhaltet auch den Gedanken nach einer großen Veränderung eben dieser kleinfamiliären Verhältnisse. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit ist denn dieser Blick, der so eine harte Trennung von der privaten Sphäre und der öffentlichen Sphäre überhaupt aufmacht, zutreffend und dieser Gedanke des Wandels?
Ja, also die Kleinfamilie war jetzt schon immer auch ein Ort, wo staatliche Regulierung stattfand. Es ist immer ein Schein gewesen, dass der Staat da nicht eingreifen sollte oder dass die Kleinfamilie tatsächlich das Private wäre, weil eigentlich war es schon immer so, dass genau diese Form von Kleinfamilie auch staatlich gewünscht war und auch ist. Und der zweite Teil der Frage, sag nochmal.
Ja, und inwieweit sich dann diese kleinfamiliären Verhältnisse denn wirklich gewandelt haben, vielleicht so in den letzten 100 Jahren?
100 Jahre ist jetzt ganz schön lang. Ich würde jetzt erstmal sagen, also zumindest meiner Wahrnehmung, und das ist ja auch immer noch so eine Ost-West-Geschichte, die dazwischen ist, also das ist da auch nochmal sehr unterschiedlich. Und man kann vielleicht sagen, dass zumindest in den Zeiten seit den 60er, 70er Jahren es so war, dass tatsächlich die Frauen, zumindest in Westdeutschland, eben auch alles dafür getan worden ist, dass sie, soweit sie zumindest Mütter wurden, zu Hause bleiben sollten. Das war zum einen die gesellschaftliche Ideologie, Frauen gehören zu ihren Kindern, und das andere war, dass es tatsächlich ja auch überhaupt in Westdeutschland ganz wenig Betreuungsmöglichkeiten gab bis Anfang der 70er und auch seitdem es dann Betreuungsmöglichkeiten gab, waren die halt sehr kurz. Ne? Die Kinder gingen so von 9 bis 12 ungefähr in den Kindergarten. Da kannst du dir vorstellen, dass man da nicht so viel arbeiten kann dazwischen. Und genau, dann mussten halt die Frauen das übernehmen. Und wenn sie das nicht taten, dann gab es halt nur einige, nicht tun konnten, weil sie doch arbeiten mussten. Dann war man schon auf Großeltern angewiesen oder eben auf die wenigen Krippenplätze, die es dann, Betreuungsplätze, die es gab. Und das hat sich jetzt tatsächlich, zumindest in Westdeutschland, seit ungefähr vielleicht 10 Jahren, vielleicht jetzt auch schon ein bisschen länger, 15 Jahren, doch nochmal radikal verändert. Also, dass diese Ideologie, dass die Frauen zu Hause bleiben sollen bei ihren Kindern, mag es immer noch geben, vor allen Dingen in der älteren Generation oder auch in tiefsten Südwestdeutschland, aber es ist doch mittlerweile eher so, dass man es schon mittlerweile komisch findet, wenn Frauen länger als ein Jahr zu Hause bleiben, wenn sie ein Kind bekommen haben. Und da hat tatsächlich der Staat seit Mitte der 2000er angefangen, einiges dafür zu tun, dass sich das so geändert hat. Zum einen hat er natürlich die Betreuung der Kleinkinder, die unter 3 Jahren sind, das hat er enorm ausgeweitet. Weil das war vorher in Westdeutschland, das kann man sich vielleicht auch kaum noch vorstellen, vor allen Dingen, wenn man in Halle sitzt, dass da irgendwie nur 6% aller Kinder unter 3 Jahren überhaupt in die Kita gingen. Und das war einfach normal, dass man bis 3 zu Hause blieb als Mutter mit Kind und dann erst kam man langsam in eine Kita. Und das wurde auch überhaupt nicht irgendwie so angezweifelt. Genau, und diese ganze Geschichte hat sich schon dann eben sehr verwandelt. Also verändert hat sich der Anspruch zumindest an die Mütter eben auch arbeiten zu gehen. Und Ja, man kann ja jetzt noch mehr zu sagen. Soll ich das noch oder willst du erst noch mal was?
Ich würde noch mal einhaken. Du bist ja schon darauf gerade eingegangen, auf die Ansprüche, die an Mütter gestellt werden und wie sich das verändert hat. Und da würde ich gerne noch mal nachhaken, denn in der neuen Frauenbewegung, da haben sich auch Müttergruppen zusammengefunden, die für eine selbstbestimmte Mutterschaft eingetreten sind. Und inwieweit hat sich denn diese selbstbestimmte Mutterschaft, die auch unter dem Slogan das Private ist politisch ihren Ausdruck gefunden hat, von dem damals vorherrschenden Mutterbild abgegrenzt? Also welche Vorstellung von Mutterschaft haben denn diese feministischen Müttergruppen vertreten?
Ist so gewesen, man sagen, dass Mutterschaft doch bis in die 70er Jahre hinein sehr so eine medizinische Geschichte geworden war. Also dass Mütter quasi überhaupt nicht mehr als waren quasi noch auf ihrem Bauch quasi reduziert, aber irgendwie was alles, was mit Gefühlen für Schwangerschaft oder irgendwas zu tun hatte, wurde eben ausgeblendet, sondern die wurden quasi in so ein Schwangerschaft ist ein medizinisches Problem und so behandelt man das auch. Das hat sich eigentlich bis heute auch nicht so groß eben verändert. Und dagegen hat sich damals diese Frauenbewegung gewehrt. Sie wollten eben keine Geburten mehr in Krankenhäusern, sie wollten die Rolle der Hebammen wieder stärken, im Gegensatz zu den Frauen, Ärztinnen. Ja, und da haben sie eben vor allen Dingen die Hausgeburt war so eine wichtige Geschichte, so dass man eben nicht sagte, eine Geburt ist irgendwie was medizinisches Problem ist, wo man eben eine PDA bekommt, um ruhig gestellt zu werden und dann dann möglichst schmerzfrei irgendwie ein Kind zu kriegen. Das war alles gegen die selbstbestimmte Form der Mutterschaft und der Geburt, weil man sollte eigentlich dann die Kraft, die das hat, so eine Geburt auszuführen, das sollte man halt wieder spüren. Und dann würde quasi letztendlich auch sowas wie eine Geburt auch leichter werden. Sowas zum Beispiel. Und dann war auch in den 70er Jahren Stillen ja überhaupt nicht en vogue, sondern man gab die Flasche, das Kind sollte alle 4 Stunden nach der Flasche bekommen werden und eben nicht nach den Bedürfnissen des Kindes. Und ja, und dann wurde eben auch das Stillen sowas ist, was quasi nicht in das kapitalistische Konzept irgendwie passt. Frauen, die stillen, wurden eben ausgegrenzt und durften eben ja nicht in der Öffentlichkeit stillen. Ja, und dagegen wollte man sich so halt bewenden. Also es ging schon nicht nur darum, so eine andere, wieder die Natur von Stillen und Geburt wieder aufzuwerten, sondern es sollte tatsächlich bei den Radikaleren zumindest auch die Trennung zwischen öffentlich und privat sollte aufgehoben werden in diesen Frauengruppen, weil man sagte, Kleinkinder und Stillen, das ist eigentlich quasi antikapitalistisch oder das passt nicht in den Kapitalismus und genau deswegen wollen wir da wieder rein mit unseren Kindern.
Ja, so Zeit und Nähe für das Baby, Wohlfühlen in der Schwangerschaft mit dem Baby, auf die Bedürfnisse des Kindes einzurichten, das sind ja durchaus Maßstäbe, die jetzt eigentlich gegenwärtig an Mütter gestellt werden und trotzdessen sind eben diese Forderungen von den Müttergruppen der neuen Frauenbewegung eben nicht aufgekommen, wenn man zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sich informiert, da heißt es zum Elterngeld, dass Elterngeld gleicht fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Eltern, die sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich teilen möchten, werden besonders durch das Elterngeld Plus unterstützt. Und zum Elterngeld Plus wiederum heißt es, viele Mütter und Väter wünschen sich, für ihr Kind da zu sein und Verantwortung im Beruf zu übernehmen. Besonders in den letzten Lebensjahren des Kindes ist es für Eltern oft keine leichte Aufgabe, beides unter einen Hut zu bringen. Elterngeld Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elternzeit und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Was kannst du denn zu solchen Anpreisungen zu dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus sagen? Was und wen fördert denn dieses Elterngeld?
Ja, also Elterngeld ist ja tatsächlich was, was erstmal eingeführt werden sollte, weil man das Problem hatte, dass jetzt vor allen Dingen gut ausgebildete Frauen eben keine oder immer weniger Kinder kriegen sollten. Das hat zumindest auch mal Angela Merkel gesagt, so da müssen wir gegen angehen. Ne? Die sollen auch mehr Kinder kriegen. Und man hat dann eben ausgemacht, dass dieser finanzielle Ausgleich eben geschaffen werden sollte, dass sich eben auch die wohlhabenden, besser situierten Frauen dann nicht vollkommen in ein Loch fallen, wenn sie schwanger werden und die Elternzeit haben, sondern eben da so einen Ausgleich finden. Allerdings ist das natürlich alles sehr, sagen wir mal, trotzdem sehr rudimentär. Also das Elterngeld gilt erstmal nur 14 Monate, nur wenn es auch beide Partner nehmen. Und dadurch kann man sagen, dadurch, dass jetzt sowas auch wie Stillen und so weiter ja heute sehr gefördert wird und irgendwie als immens notwendig erachtet wird, ist es dann irgendwie auch klar, dass wer dann die erste Zeit mit diesem Kind nimmt oder wer wahrscheinlich sogar die ganzen 12 Monate nimmt, das ist nämlich die Frau, die stillt, weil Stillen tatsächlich ja mit Arbeiten gehen sehr schlecht vereinbar ist. Und wenn man eben weiterhin auf das Geld angewiesen ist, dass eben zumindest einer noch Vollzeit arbeitet, dann stellt sich eben relativ schnell auch wieder so eine herrschende Arbeitsteilung her. So, und Elterngeld Plus, finde ich, ist, ja, das ist eigentlich auch nur so eine Variante davon, weil irgendwie sollen dann alle jetzt schon wieder ganz schnell arbeiten gehen sollen, aber letztendlich ist das ja mit einem kleinen Kind tatsächlich irgendwie sehr schwer möglich und das idealisiert irgendwas, was so überhaupt nicht machbar ist.
2008 wurde eine neue Unterhaltsregelung beschlossen, die die Ansprüche von den Geschiedenen umfassend neu definiert und die sogenannte nacheheliche Eigenverantwortung ist jetzt viel stärker gewichtet. Das bedeutet, dass der Ex-Partner nicht mehr für den Unterhalt des ehemaligen Ehepartners zuständig ist. Welche Auswirkungen hat denn diese neue Unterhaltsregelung und was sagt das über die Wertung von Reproduktionsarbeit in unserer Gesellschaft aus?
Ja, das war damals schon ein ziemlicher Schock, vor allen Dingen, wenn dann Frauen schon 20 Jahre oder so sich da vor 20 Jahren entschieden haben, zu Hause zu bleiben und der Mann eben arbeiten zu gehen, dann hat das ja unter ganz anderen Bedingungen, nämlich, dass der Mann im Scheidungsfall tatsächlich für den Unterhalt der Frau auch aufkommen sollte, zumindest auch damals schon nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ne, aber dieser Zeitpunkt ist jetzt wirklich sehr nach hinten verschoben worden, sondern wenn das Kind eben 3 ist, soll die Frau jetzt schon wieder arbeiten gehen können und erhält eben keinen Unterhalt mehr vom Mann. Und das führt natürlich letztendlich dazu, dass man, selbst wenn die Gerichte das nicht immer alles so ausgelegt haben oder man da auch sagen kann, wenn das eben, wenn man Härtefälle hat, dann trifft das dann nicht zu. Aber letztendlich, der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich schon einer, dass sowas wie so eine Einheit der Ehe oder die oder so eine lebenslange, man steht füreinander ein und die Ehe ist irgendwie letztendlich unauflösbar ist, dass sowas natürlich nicht mehr, also damit eigentlich klar ist, jetzt sind wir tatsächlich alle, egal ob wir verheiratet oder nicht, autonome Individuen, die für uns selber sich kümmern müssen. Und das führt natürlich dazu, dass notwendigerweise Frauen jetzt auch eher arbeiten gehen müssen auch und sich nicht mehr auf die Hausarbeit zurückziehen können. Arbeiten. Klar, das Hausarbeit galt jetzt aber auch bisher immer noch nie als so besonders viel. Es wird schon gern idealisiert und wie toll und so weiter. Aber ich meine, bezahlt wird sie ja nie und zählt, muss man halt immer noch zusätzlich machen, ne? Zu dem Eigentlichen, ne? Zu dem, was man denn verdient.
Wir haben jetzt ja auf zwei...
Wohnarbeit.
Ah, tut mir leid.
Kein Problem.
Wir haben jetzt ja auf zwei konkrete Beispiele der neuen Familien- und Frauenpolitik der BRD geschaut. Und ja, vielleicht kannst du nochmal da sagen, was sind denn da die Ziele dieser neuen Familien- und Frauenpolitik? Was habt ihr da herausgefunden, welche Interessen da auch dahinter stehen?
Ja, also die Ziele sind tatsächlich erstmal das eine, was ich ja auch schon eben meinte, dass es schon darum ging, Bevölkerungspolitik zu machen, also wieder mehr Anreize zu erzielen, dass Frauen und auch eine bestimmte Frauen mehr Kinder bekommen und dass die Geburtenrate, die ja in Deutschland schon seit Jahrzehnten sehr niedrig war, dass die wieder steigt. Und das hat tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren ist das ja auch tatsächlich eingetreten, dass in Deutschland wieder mehr Kinder geboren worden sind. Das hängt natürlich auch unter anderem damit zusammen, dass Flüchtlinge auch gekommen sind und die auch Kinder kriegen und so weiter. Aber es hängt auch damit zusammen, dass jetzt sich trotzdem eher auch nochmal für Kinder entschieden haben wegen dem Elterngeld. Ne? Aber das ist ja wie alles bei Bevölkerungspolitik immer so eine Sache. Man versucht irgendwie was und was dabei rauskommt, ist letztendlich immer so ein Wabonspiel, so ein Glücksspiel, weiß keiner genau, ob man das wirklich hinbekommt. Das war der eine Punkt und der andere ist, das ist zumindest meine These, dass mit der Krise, die Deutschland so um die Jahrtausendwende irgendwie hatte, wo es hohe Arbeitslosigkeit und ja Deutschland so als der kranke Mann in Europa irgendwie galt, dass genau diese Krise auch damit überwunden werden sollte, dass man mehr Menschen in den Produktionsprozess einspeist, um somit eben auch die Lohnkosten senken zu können. Also man hatte dann mehr Menschen auf einmal im Lohn, die aber alle dann irgendwie weniger verdienen. Und das ist halt auch mit einhergegangen, dass eben die Frauen, wenn sie arbeiteten, dann eben auch oder die Jobs, die dann auch tatsächlich für Frauen geschaffen worden sind in der Zeit, waren oft Minijobs, Teilzeitjobs, schlecht bezahlte Jobs. Und die konnten sie aber annehmen, weil quasi das Ernährermodell von Seiten der Männer immer noch funktionierte, dass man sagt, der Mann ist eigentlich der Ernährer der Familie. Aber dadurch, dass der Lohn auch der Männer in der Zeit dann so niedrig wurde, dann auch diese Frauen immer mehr diese Teilzeitstellen und so weiter annehmen mussten, um überhaupt die Familie über die Runden zu bringen. Und so ist tatsächlich gelungen, dass man ein deutlich niedrigeres Lohnniveau in Deutschland erzielt hat und durch diese Hartz-IV-Reform, Teilzeitreform Frauen in den Arbeitsprozess bringen. Ja, dass Deutschland relativ gut ja auch durch die Krise von 2008, 2009 gekommen ist. Letztendlich natürlich auf Kosten der Arbeiter und Arbeiterinnen, die jetzt weniger Löhne haben. Ich meine, gerade kriegen wir ja mit, dass es wieder mehr gewerkschaftlichen Kampf und so weiter gibt, dass vielleicht da wieder in eine andere Richtung geht. Aber das war ja jetzt quasi Jahrzehnte, ging es ja eigentlich immer nur nach unten, so das Lohnniveau.
Andrea, zum Schluss möchte ich gerne nochmal mit dir auf den 8. März blicken. Anlässlich des 8. Märzes werden die ja feministische Kämpfe weltweit an dem Tag sichtbar werden. Und da die Frage nochmal an dich, wohin sollen denn neue Emanzipationsbewegungen streben? Auf welche Kämpfe sollten sich gegenwärtige Frauenbewegungen denn konzentrieren? Auch im Hinblick auf so eine Familien- und Frauenpolitik, die ja vielleicht auch mal so ein Teil von einem Kampf war, beziehungsweise so eine Teil von Gleichstellungskämpfen ist. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz da deine Sicht uns darlegen.
Ja, auf was man sich so konzentrieren sollte, klar, das ist aber nicht so eine einfache Frage. Ich finde schon, dass es eben darum gehen sollte, eigentlich wieder da zurückzukehren. Da gibt es ja jetzt auch schon in letzter Zeit wieder einiges, dass man sagt, es kann nicht einfach nur darum gehen, dass es jetzt Frauenrechte geben soll oder dass Frauen besser eben in die Lohnarbeit integriert werden, weil das hat man ja tatsächlich lang genug gehabt und Frauen haben immer gehofft, dass sie irgendwann wirklich gleichgestellt sind, aber das ist einfach unrealistisch, dass das je passieren wird und dass es in kapitalistischen Verhältnissen auch sowas wie Reproduktionsarbeit mal bezahlt werden sollte, ist auch irgendwie unrealistisch oder besser anerkannt werden wird. Sondern tatsächlich müsste es darum gehen, wieder wie in den 70ern, 80ern, dass man eben diese Aufhebung von Produktion und Reproduktionsarbeit wieder in den Vordergrund stellt und sagt, so wie kann man auch dieses herrschende System dann damit überwinden, indem man das genau auch in den Fokus eben stellt.
Wir waren gerade hier in dem Sonderprogramm anlässlich des 8. Märzes mit Andrea Truhmann im Gespräch, der Autorin von Kritik am Staatsfeminismus. Vielen Dank, Andrea.
Ja, danke für den Anruf.
Ciao.
Tschüss.